Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. Ja, es geht heute Morgen um das Thema Zweifeln erlaubt. Und ich habe das bewusst mit Fragezeichen formuliert und auch ja, so gefragt. Also nicht Zweifel erlaubt, ja, könnte man auch formulieren, aber ich habe bewusst das so geschrieben, Zweifeln erlaubt. Ist das erlaubt unter uns? Deshalb habe ich da so ein bisschen zugespitzt und fand das ganz gut, Wolfgang, was du eben gesagt hast. Ist so etwas unter uns erlaubt? Geht das in unserer Art von Gemeinden? Kann man sich so etwas erlauben, zu zweifeln? Hat das einen Platz unter uns? Genau darüber will ich heute Morgen sprechen. Und ich lese euch zunächst einen Bibeltext vor, den kennt ihr wahrscheinlich ziemlich gut, eine Geschichte von einem Zweifler. Aber ich will es gleich vorweg sagen, das ist keineswegs die einzige Person in der Bibel, von der berichtet wird, dass sie gezweifelt hat. Sondern es gibt viele, wirklich viele in der Bibel, wo berichtet wird, dass sie gezweifelt haben, im Glauben gezweifelt haben, als sie sich nicht mehr sicher waren, wie ist das eigentlich mit Gott? Ich dachte eben, als wir dieses Bekenntnis gesungen haben, das Glaubensbekenntnis im Grunde gesungen haben hier, manchmal muss man sich das regelrecht nochmal erkämpfen. Ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus, ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist so selbstverständlich nicht immer. Aber zunächst der Bibeltext aus Johannes Kapitel 20, ist ganz aufgeregt. Die Maschine ist ganz aufgeregt. Ihr steuert das schon da oben. Ich fange einfach mal an zu lesen. Also, Johannes 20, ich lese die Verse 24 bis 31. Und ja, wenn ihr drin seid, dann schaltet ihr einfach weiter jetzt bei dem Bibeltext. Thomas aber mit dem Beinamen Zwilling, einer der 12 Jünger ist da gemeint, war nicht bei ihnen gewesen, also bei den anderen Jüngern, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, solange ich nicht in seinen Händen die Nagelwunden sehe und meinen Finger hineinlege und meine Hand in seine Seitenwunde, werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie, obwohl die Türen verschlossen waren, und sprach, Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas, lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände an und gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern. Die sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben in seinem Namen das Leben habt. Soweit also dieser Bibeltext. Aha, wir haben das jetzt hier auf der Leinwand. Da versuche ich mal. Es geht noch nicht. Ja, genau. Also das ist die Fragestellung heute Morgen. Zweifeln erlaubt. Manchmal wird ja behauptet, naja, vor 2000 Jahren, da haben die Leute alles Mögliche geglaubt. Die waren einfach noch nicht so weit. Denen konnte man allerlei Geschichten erzählen, die haben das einfach geglaubt. Heute sind die Menschen sehr viel kritischer. Ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Denn wenn das stimmen würde, dann würde es die gerade gelesene Thomas-Geschichte in der Bibel vermutlich gar nicht geben. Und überhaupt, wenn man in die Auferstehungsberichte der Evangelien hineinschaut, dann ist erstaunlich oft von Unglaube und von Zweifeln die Rede. Ich nenne euch mal 3 Beispiele. Erstes Beispiel, Matthäus 28, Vers 17. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, gemeint ist Jesus. Einige aber zweifelten. Die waren sich nicht sicher, ist er das wirklich? Also es war nach der Auferstehung. Markus 16, Vers 11. Und als diese hörten, dass er lebe und erschienen sei, glaubten sie es nicht. Da war nämlich die Maria vom Grab zurückgekommen und hat berichtet, das Grab ist leer. Und da war ein Engel und der hat gesagt, er ist auferstanden. Die Jünger, ob das stimmt, hat eine Frau gesagt, wer weiß, ob das stimmt. Lukas 24, Vers 11. Da steht es nochmal so ähnlich. Und es erschienen ihnen die Worte als leeres Gerede und sie glaubten den Frauen nicht. Also da waren gleich mehrere Frauen, die berichtet haben, das Grab ist leer und die Jünger haben es nicht geglaubt. Man staunt, ausgerechnet die Jünger haben nicht geglaubt. Also seine engsten Vertrauten haben nicht geglaubt, dass er auferstanden ist. Von ihnen heißt es, sie zweifelten. Und deshalb möchte ich heute Morgen, wie gesagt, diesem Phänomen des Zweifelns ein bisschen näher auf den Grund gehen. Also der Frage nachgehen, was es mit Glauben und Zweifeln auf sich hat. Und wie wir solchen Zweifeln sinnvoll begegnen können, im besten Fall sie überwinden können. Zunächst halten wir fest, der ungläubige Thomas, wie wir ihn gerne nennen, war keineswegs der Ausnahmefall. Das habe ich euch gerade schon gezeigt. Und wir heute tun gut daran, nicht vorschnell über diesen Mann zu urteilen. Wie übrigens auch heute nicht im Blick auf Menschen, die in unserer Zeit mit ihrem Glauben ins Schlingern gekommen sind. Oder ins Zweifeln gekommen sind. Wisst ihr, der Thomas war kein Mann, der seine Zweifel, der seine Skepsis immer so vor sich hergetragen hätte. Guckt mal hier, was ich für ein Zweifler bin. Nein, so einer war der Thomas nicht. Jedenfalls wird nichts in der Bibel davon berichtet. Nein, Thomas wollte unbedingt die Wahrheit herausfinden. Der wollte der Sache unbedingt auf den Grund gehen. Er wollte wissen, was dran ist an der Unruhe, die sich gerade in der Zeit da breit machte unter ihnen, weil einige behaupteten, Jesus sei auferstanden. Der Thomas brauchte Sicherheit, so könnte man es auch sagen. Und dafür war eine leibhaftige Begegnung mit Jesus ganz wichtig für ihn. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er ja später Zeuge sein sollte von der Auferstehung, als Augenzeuge praktisch anderen bezeugen sollte, dass Jesus lebt. Ein erster Punkt, ein ehrlicher Zweifler. Ich muss sagen, mich beeindruckt der Thomas. Der beeindruckt mich, weil er so ehrlich ist. Mit seiner Ehrlichkeit finde ich ihn wirklich sehr überzeugend. Der hält mit seinen Zweifeln nicht hinter dem Berg, der tut nicht so, als würde er glauben, was die anderen da erzählen. Was die anderen mit Begeisterung berichten. Wir haben den Herrn gesehen. Hallo? Thomas hatte ihn nicht gesehen bis dahin. Was er wusste und was er gesehen hatte, war, Jesus hing am Kreuz auf Golgatha und war dort elend gestorben. Das hatte er mit eigenen Augen gesehen. Aber dass Jesus jetzt plötzlich leben sollte, das war ja durchaus ein frommer Gedanke. Aber er schien ihm doch einigermaßen unwahrscheinlich. Und außerdem, warum sollte Jesus ausgerechnet dann den anderen Jüngern erschienen sein, als er nicht dabei gewesen ist? Nein, Thomas hatte Mühe, das zu glauben, konnte das nicht glauben. Und er war auch nicht bereit, jetzt so zu tun, als ob. Also das heißt, er setzte nicht eine fromme Maske auf. Naja, ich glaube halt auch, wie die anderen glauben. Damit niemand merkte, wie tief die Zweifel in ihm nagten, wie tief die Zweifel ihn erschütterten. Er spielte den anderen nichts vor. Nein, offen und ehrlich spricht er aus, was sich vermutlich die wenigsten damals getraut hätten und auch heute wahrscheinlich die wenigsten trauen würden. Wenn ich ihn nicht mit eigenen Augen sehen und anfassen kann, dann werde ich es nicht glauben. Eindeutiger geht's nicht. Also ein ehrlicher Zweifler, wie ich finde. Ein zweites. Mit Zweifeln offen umgehen. Ihr Lieben, ich sagte es eingangs bereits und auch Wolfgang hat das schon erwähnt, Glaubenszweifel sind gar nicht so selten. Und die meisten von euch haben das wahrscheinlich auch schon so erlebt, mich eingeschlossen. Ich denke dabei auch zum Beispiel an junge Menschen, die im christlichen Kontext aufgewachsen sind, im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die in den Kindergottesdienst gegangen sind, in die Jungscha gegangen sind, vielleicht zu den Pfadfinder, wenn es sowas gibt, biblischen Unterricht besucht haben, im Teenkreis gewesen sind, im Jugendkreis, all das durchlaufen haben, sich in irgendwann in diesen Jahren dann vielleicht selbst für Jesus Christus entschieden haben, sich haben taufen lassen, in die Gemeinde aufgenommen wurden, mitgearbeitet haben. Also wie halt so eine christliche Karriere bei vielen ist, die im christlichen Elternhaus aufwachsen. Also kurz gesagt, mittendrin waren, sehr zur Freude ihrer Familie und anderer in der Gemeinde. Und irgendwann hört man, der glaubt gar nicht mehr. Die glaubt gar nicht mehr. Die haben mit Glauben gar nichts mehr am Hut. Da ist also irgendwo ein Bruch passiert. Sie haben ihren Glauben verloren. Häufig passiert so etwas, wenn sie das Elternhaus verlassen, die vertraute Umgebung verlassen, die Gemeinde verlassen, in der sie aufgewachsen sind, ins Studium gehen, zur Ausbildung weggehen, vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr machen oder was auch immer. Also ihre vertraute Umgebung verlassen. Und dort treffen sie dann zum Beispiel auf Menschen, die ihren Glauben massiv in Frage stellen. Oder sie werden im Studium mit Lehrinhalten konfrontiert, die den christlichen Glauben massiv in Frage stellen oder ins Lächerliche ziehen, als überholt bezeichnen. Und dann nutzen sie, ja, ich sag mal, den irgendwie geschützten Raum der Anonymität, weit weg vom Elternhaus und von der Gemeinde, in der sie aufgewachsen sind, um ihre eigenen Wege ohne Jesus zu gehen. Es liegt etliche Jahre zurück. Damals wurde eine umfangreiche Studie unter christlichen jungen Erwachsenen angestellt, die ziemlich große Aufmerksamkeit erregte in den Gemeinden Land auf Land ab. Insbesondere als die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit in einem kleinen Büchlein zugänglich gemacht wurden. Und dort war zu lesen von Menschen, die ihren Glauben verloren hatten oder bewusst aufgegeben hatten. Es wurde dargelegt, warum das passiert ist, wodurch sie dahin gekommen sind, wodurch dieser Bruch in ihrem Leben geschehen ist, was dazu geführt hat, dass diese Leute ihren Glauben an Jesus Christus verloren haben. Nachdem diese Studie veröffentlicht gewesen ist, haben auch Zeitschriften das Thema aufgegriffen, christliche Zeitschriften und weitere erschütternde Beispiele von Glaubenszweifeln zutage gefördert. Was mir sehr tief hängen geblieben ist, war der Bericht von einem Pastor, der im aktiven Dienst war, also der Pastor in einer unserer Gemeinden gewesen ist. Und er berichtet hat, wie ihm sein Glaube abhanden gekommen ist. Wie ihm all das, was er jahrelang geglaubt, all das, was er jahrelang verkündigt hat und mit Überzeugung verkündigt hat, mehr und mehr fragwürdig geworden ist. Bis dahin, dass er eines Tages seiner Gemeinde sagen musste, ich kann nicht mehr euer Pastor sein. Ich kann das nicht mehr glauben, was ich bisher verkündigt habe. Das war ein ziemlicher Schock in dieser Gemeinde. Er hängte seinen Beruf an den Nagel, meldete sich arbeitslos und schlug sich fortan mit Gelegenheitsjobs und Hilfsarbeitertätigkeiten durchs Leben. Ein sehr konsequentes und ehrliches Verhalten, wie ich finde, denn ich befürchte, dass es manche anderen gibt, die sich vor solcher Ehrlichkeit scheuen, mit all den Konsequenzen, die das dann hat, mit der Angst, das Gesicht zu verlieren und vor allen Dingen die Existenzgrundlage zu verlieren. Denn eins ist doch klar, wenn ein Arzt seinen Glauben verliert oder ein Maurer oder eine Verwaltungsangestellte, dann verlieren sie damit nicht gleichzeitig auch ihren Broterwerb. Bei Pastoren ist das ganz anders. Wenn die nicht mehr glauben können, dann verlieren sie ihren Beruf und ihre Berufung. Aber mal ehrlich, warum sollten Pastoren gefeit sein gegen Zweifel und nicht in Glaubenskrisen geraten? Merkt ihr, wie wichtig es ist, für Pastoren zu beten? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Damit ja, sie bewahrt bleiben in ihrem Glauben, damit sie dem besonderen Schutz Gottes anbefohlen werden. Und das ist zu eurem eigenen Besten, wenn ihr das tut. Übrigens, das ist die gute Nachricht. Besagter Kollege, von dem ich gerade gesprochen habe, hat später zurückgefunden zu Jesus. Wesentlich dafür waren Menschen aus seinem unmittelbaren Umfeld, die ihn nicht verurteilt haben, sondern die ihn umbetet haben. Und vor allen Dingen, die sich mit seinen kritischen Fragen und mit seinen Zweifeln auseinandergesetzt haben, die ihn liebevoll ertragen und getragen haben. Das ist längst nicht selbstverständlich. Nicht wenige Zweifler und Zweiflerinnen erleben das leider ganz anders in unseren Gemeinden. Und ich rede da nicht nur von Pastoren. Ich rede von Menschen in unseren Gemeinden, denen Unverständnis, denen Ablehnung, denen vielleicht Zurechtweisung in der Gemeinde begegnen, die sie eher noch abstoßen, als sie zu gewinnen. Und mal ehrlich, kennen wir nicht alle solche Menschen? Vermutlich auch hier in eurer Gemeinde, ich weiß das nicht so genau. Also Junge und Ältere, die mal zu euch gehört haben, die mit Eifer dabei gewesen sind, aber irgendwann auf der Strecke geblieben sind, ihren Glauben über Bord geworfen haben, plötzlich verschwunden waren, manche so ganz heimlich still und leise und manche auch mit lautem Getöse. Auf jeden Fall nicht mehr da sind, nicht mehr dazugehören, wie wir sagen, nicht mehr auf dem Weg mit Jesus sind. Ich empfinde das total schmerzhaft. Oder die einen sehr eigenwilligen Glaubensweg, wie sie es nennen, eingeschlagen haben, wie auch immer. Da stellt sich unwillkürlich die Frage, warum ist es denn dahin gekommen? Musste das sein? Gab es keinen Ausweg? Was ist passiert? Und vor allen Dingen, hätte das verhindert werden können? Und damit komme ich zu dem dritten, warum Menschen zweifeln. Ich komme nochmal auf die eingangs erwähnte Studie zurück. Diese Studie hatte ergeben, dass die Gründe dafür, dass Menschen ihren Glauben aufgeben, dass Menschen beginnen zu zweifeln und schließlich der Gemeinde und Jesus den Rücken zuwenden, durchaus vielfältig sind. Da ist zum Beispiel der Zweifel am Wort Gottes, Zweifel am Wort Gottes, an der Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Das sind Menschen, die haben Fragen an die Bibel, an das, was dort ja so selbstverständlich an vielen Stellen gesagt wird. Fragen, die sich immer tiefer in sie hineinfressen. Vielleicht, weil sie in einer Umgebung sind, in der solche Fragen ganz massiv gestellt werden, was auch immer. Und die schließlich dazu führen, dass sie sagen, ich kann das alles nicht mehr glauben, was in diesem Buch steht. Oder da sind andere, die zweifeln und haben den Glauben aufgegeben, wegen des abstoßenden Verhaltens von Menschen in der Gemeinde. Da hört man dann Sätze wie, wenn du wüsstest, wie die sich in ihrem Beruf verhält, an ihrem Arbeitsplatz verhält. Wenn du wüsstest, was die in ihrer Freizeit treibt. Wenn du wüsstest, wie der mit seiner Frau umgeht. Wenn du wüsstest, was der mit seiner Tochter gemacht hat. Also, abstoßendes Verhalten anderer. Und Leute sagen, ey, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das wird einfach so toleriert in der Gemeinde. Das wird einfach so totgeschwiegen. Bitte, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und sie verlassen den Glauben. Oder sie erleben, dass kein Platz ist für kritische Fragen und für Zweifel. Das finde ich so beeindruckend bei diesem Bibeltext hier, bei dieser Thomas-Geschichte. Jesus sagt nicht, ey, untersteh dich nochmal zu zweifeln. Nein. Jesus tut alles dafür, um den Thomas zu gewinnen. Und ich glaube, Menschen erleben in unseren Gemeinden oft, dass Zweifel nicht erlaubt sind, keinen Platz haben. So etwas kann nicht sein und so etwas darf nicht sein. Und die Folge ist, Menschen bleiben mit ihren Zweifeln allein und werden letztlich aus den Armen Jesu getrieben. Oder das sind die hohen moralischen Standards in der Gemeinde, also die ausgesprochenen und die unausgesprochenen, da gibt es ja sowohl als auch. Und Menschen scheitern an diesen Standards, fühlen sich nicht in der Lage, das zu leben. Und da sind andere, die haben intellektuelle Barrieren. Das hängt ein bisschen mit dem vorher schon mal genannten Punkt zusammen. Die haben mit ihren natur- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen Probleme, geraten in Konflikte mit ihrem Glauben. Aber das Problem ist nicht so sehr, dass das der Fall ist, sondern dass sie in der Gemeinde keine Ansprechpartner finden, die bereit sind, sich ihren Fragen zu stellen, sich mit ihren Fragen auseinanderzusetzen. Und das sind solche, die, und das sind alles aus dieser Studie Ergebnisse. Ja? Ich habe das nur so ein bisschen mal zusammengerafft von wesentlichen Punkten. Das sind wieder andere, die sind verzweifelt an den freudigen Glaubenserfahrungen der anderen. Ihr Lieben, es gibt viele tolle Glaubenserfahrungen und lasst uns darüber sprechen. Aber da gibt es Leute, die verzweifeln manchmal daran und sagen, hallo, was ist daran bitte schön besonders? Das erscheint ihnen fragwürdig, das scheint ihnen ja, erklärbar zu sein, warum dieses jetzt so gewesen ist oder jenes so gewesen ist. Also die scheitern daran, sind daran gescheitert. Oder noch ein Punkt. Der Kinderglaube trägt nicht mehr. Ich habe eben gesagt, unsere Kinder, die wachsen auf in der Gemeinde und durchlaufen das gesamte Programm. Aber irgendwann trägt dieser Kinderglaube nicht mehr, stellt keine tragfähige Basis mehr dar. Und sie haben es nicht geschafft, einen eigenen mündigen Glauben zu entwickeln. Vielleicht auch hier, weil sie keine guten Begleiter an ihrer Seite hatten. Ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen aus Amerika. Sagt euch der Name Yola, sagt jemand der Name Yola Enns etwas? Yola Enns hat in Deutschland die Frauenfrühstücksarbeit mit ins Leben gerufen vor Jahrzehnten. Und sie ist in den zurückliegenden ich kenne sie aus der Koblenzer Gemeinde, wo ich 12 Jahre gewesen bin. Dort war sie auch Initiatorin, dass diese Gemeinde gegründet wurde. Und genau, und sie ist jetzt am vergangenen Dienstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Alter von 99 Jahren in Amerika gestorben bei ihrer Tochter. Und Yola Enns war so eine Frau, die hat ein Herz gehabt für Menschen. Und die hat vor allen Dingen ein Herz für solche zweifelnden Menschen gehabt. Die hat alles dafür getan, sich mit deren Fragen auseinanderzusetzen, mit deren Zweifeln auseinanderzusetzen. Das war der ganz, ganz wichtig, Menschen mitzunehmen und ihnen durch ihre Liebe einfach immer wieder zu begegnen. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir solche Leute haben. Oder da sind Menschen gewesen, die sind von Gott enttäuscht, weil er sie scheinbar im Stich gelassen hat. Ich glaube, solche Erfahrungen kennen wir auch alle. Ja, wo wir empfinden, oh Herr, da hättest du doch jetzt wirklich eingreifen können. Das musste doch jetzt wirklich nicht so passieren, wie es passiert ist. Als sie sich von Gott enttäuscht gefühlt haben, in den Situationen, wo sie ihn am dringendsten gebraucht hätten, zu empfinden, der Herr ist nicht da. Und ich nenne noch einen letzten Punkt. Oh. Genau, einen letzten Punkt. Den liebenden Vater, einen liebenden Gott und das Leid in der Welt. Also wo das so ein Widerspruch gewesen ist, wo Menschen einfach das nicht übereinbringen. Wie passt das zusammen? Wir sprechen von einem liebenden Gott und dann gibt es so viel Leid in unserer Welt. Ich weiß, ganz, ganz viel, das allermeiste wahrscheinlich davon ist menschengemacht. Aber ich spreche auch von dem Leid, das nicht menschengemacht ist. Irgendwelche Katastrophen, die passieren, ohne dass Menschen dann die Hand mit drin hatten. Also wo schlimme Dinge einfach passiert sind. Und Menschen sind damit nicht fertig geworden, dass das so war. Nun weiß ich habe jetzt eine lange Liste hier, warum Menschen zweifeln. Und ich weiß sehr wohl, all das können vorgeschobene Argumente sein, um nicht zu glauben, um ein Argument zu haben, nicht glauben zu müssen, um Unglauben zu rechtfertigen. Ihr Lieben, lassen wir das einfach mal dahingestellt sein und schauen uns noch mal genauer an, wie Jesus mit dem Thomas umgeht. Und damit bin ich bei dem vierten Punkt. Der kommt bloß nicht. Schaltet bitte mal weiter. Genau, den vierten Punkt. Jesus nimmt die Zweifler ernst. Jesus nimmt die Zweifel ernst. Ich sagte bereits, Thomas hat sein Nicht-Glauben können. Ich kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Der hat sein Nicht-Glauben können offen vor den anderen Jüngern ausgesprochen. Und wir erfahren hier im Bibeltext, Jesus hatte das mitbekommen. Und mir ging bei der Vorbereitung durch den Kopf, wäre so etwas bei uns heute, hier bei euch in der Gemeinde möglich, wie der Thomas geredet hat? Oder würden wir diesem ungläubigen Thomas nicht sehr schnell klar machen, dass solche grundsätzlichen Zweifel keinen Platz bei uns haben? Und schon gar nicht laut ausgesprochen werden sollten. Schließlich besteht die Gefahr, dass andere noch angesteckt werden, sich infizieren daran, dass sie infiziert werden von diesen Zweifeln. Ihr Lieben, Jesus macht es ganz anders. Als er seinen Jüngern erneut erscheint und Thomas diesmal dabei ist, da geht er auf diesen Zweifler ein. Da geht er auf die Zweifel dieses Thomas ein. Da wendet er sich Thomas mit ganzer Aufmerksamkeit zu. Als erstes wendet er sich ihm zu. Und zwar nicht, indem er den Zweifler maßregelt. Also ehrlich, mein Freund, sowas geht ja wohl gar nicht. Und auch nicht, indem er ihn bloßstellt vor den anderen. Ach, schaut euch mal diesen Zweifler an. Nein, Jesus nimmt diesen Mann ernst. Wisst ihr warum? Der wollte den Thomas gewinnen. Der wollte den Thomas wieder mit im Boot haben. Deshalb lädt er ihn ein. Thomas, komm her, leg deinen Finger in meine Nagelmale. Leg deine Hand in meine durchbohrte Seite. Sieh mich an und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ihr Lieben, liebevoller geht es nicht, oder? Liebevoller geht es kaum. Und was passiert? Thomas glaubt. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Hey, was für ein Glaubensbekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als ich es vorgelesen habe. Der glaubt, ohne Jesus auch nur angerührt zu haben. Also ohne das gemacht zu haben, ohne den Finger da reingelegt zu haben. Der glaubt. Ihr Lieben, ich werde den Eindruck nicht los. Wesentlich dafür, dass es zu diesem Bekenntnis gekommen ist, wesentlich dafür, dass der Thomas wieder glauben konnte, war der Umgang von Jesus mit diesem Zweifler. War die Tatsache, dass Jesus ihn nicht verurteilt hat. Ey, mach dich vom Acker, unter uns hast du keinen Platz mehr. Nein, dass er sich ihm liebevoll zugewandt hat und ihm so zu neuem tiefen Glauben verholfen hat. Was lernen wir daraus? Ich habe am Anfang als Überschrift geschrieben gehabt, Zweifeln erlaubt. Ihr Lieben, das ist mir wichtig. Zweifeln erlaubt, dickes Ausrufezeichen. Man kann auch zwei dahinter machen. Zweifeln ist erlaubt. Jemand hat mal einen ganz tollen, wie ich finde, nachdenkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, hört mal ganz genau zu. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der man aufatmet, wenn man eintritt. Oh, ja, in der man aufatmet, wenn man eintritt. Nicht, wenn man rausgeht. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der man aufatmet, wenn man reinkommt. Nicht, wenn man rausgeht. Ihr lieben Treffen, da kann man es kaum auf den Punkt bringen. Lasst uns alles dafür tun, dass in unseren Gemeinden, hier in eurer Gemeinde, eine Atmosphäre herrscht, in der Zweifler willkommen sind. Wie kann das konkret gelingen? Ich habe euch eben da diese lange Liste von Punkten genannt. Ich nenne euch jetzt nochmal so eine Liste. Einfach, um euch ein paar Denkanstöße mitzugeben. Wir brauchen Ehrlichkeit im Umgang mit Sünde. Wir brauchen Ehrlichkeit, einen ehrlichen Umgang mit der Tatsache, dass wir Sünder sind. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem kleinen Büchlein Nachfolge das mal so ausgedrückt. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Ihr Lieben, nur in dem Maße, wie wir ehrlich mit unseren Fehlern umgehen, werden wir glaubwürdige Vorbilder und damit Helfer zum Glauben sein. Ansonsten stehen wir immer in der Gefahr, so zu tun, als ob, und so ein frommes Mäntelchen umzuhängen, so zu tun, als ob. Damit helfen wir einander nicht, das ist klar. Damit helfen wir einander nicht, sondern damit setzen wir uns gegenseitig unter Druck, frommer sein zu müssen, als wir in Wirklichkeit sind. Deshalb Ehrlichkeit im Umgang mit Sünde. Und als Zweite, eine Atmosphäre des Vertrauens brauchen wir. Wir brauchen eine Atmosphäre in der Gemeinde, in der Menschen sich trauen können, ihre Zweifel offen auszusprechen und Dinge auch mal in Frage zu stellen, die scheinbar selbstverständlich sind. Zugegeben, das kann im Einzelfall ganz schön herausfordernd sein. Aber mal ehrlich, sind Menschen das nicht wert? Und ein weiterer Punkt, wir brauchen ebenbürtige Gesprächspartner. Wir brauchen Menschen, die mit ihren intellektuellen Fähigkeiten ebenbürtige Gesprächspartner für solche sind, die mit ihren natur- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen Mühe haben mit biblischen Aussagen. Wir brauchen solche Leute in der Gemeinde, die sich damit auseinandersetzen. Und die ebenbürtige Gesprächspartner auf Augenhöhe sind. Und wir brauchen Menschen, die Vorbilder sind, Vorbilder im Glauben. Ja, die ihnen helfen, neue Schritte zu gehen mit Jesus. Oder erste Schritte mit Jesus im Glauben zu gehen. Und mündig im Glauben zu werden. Ganz, ganz wichtig, dass wir solche Menschen haben, die andere quasi an die Hand nehmen. Und wir brauchen Menschen, die geistliche Väter und Mütter sind, so habe ich das mal formuliert. Also wir brauchen solche Leute, die andere begleiten und ihnen helfen im Glauben. Ihr Lieben, was schätzen Enkelkinder an ihren Großeltern? Wisst ihr das? Ey, die schätzen an ihren Großeltern, dass die sehr viel entspannter mit ihren jugendlichen Kapriolen umgehen können, oder? Das ist doch der Punkt. Bei der Oma, da können sie rauslassen, was sie bei der Mama nie sagen würden oder beim Papa. Das ist so wichtig, dass wir solche geistlichen, ja, Großeltern in der Gemeinde haben. Das kommt nicht aufs Alter an, das ist nicht wichtig. Aber solche Leute haben, die ja, entspannt mit diesen Fragen, mit diesen Zweifeln umgehen können, die sich dem stellen. Deshalb war die Jola Enz, von der ich eben gesprochen habe, auch so eine große Hilfe für viele Leute. Weil sie ja, bis ins hohe Alter sich immer wieder den Fragen der jungen Leute gestellt hat und insbesondere der jungen Leute gestellt hat. Und wir brauchen zuletzt Menschen, die Zweifler lieben, tragen und ertragen. Die ihnen ein wertschätzendes Gegenüber sind, die ihre Zweifel tragen und in Krisen felsenfest an ihrer Seite stehen. Felsenfest an ihrer Seite stehen. Das ist wichtig, dass sie solche Leute haben. Ich habe noch einen Punkt, nämlich, und das ist wirklich der letzte, wir brauchen eine Atmosphäre der Offenheit, in der man sich trauen kann, kritische Gedanken zu denken und Zweifeln zu äußern. Ich habe das eben schon mal so ähnlich gesagt. Ihr Lieben, das ist mein letzter Satz. Mein Traum ist, dass in unseren Gemeinden ein Klima herrscht, in dem Zweifel erlaubt sind und in dem Zweifler zu einem tiefen, neuen, fröhlichen Glauben an Jesus Christus finden. Lasst uns alles dafür tun. Amen.